Wenn man Natur liebt und beobachtet, dann lebt man eigentlich in einem ständigen Zustand der Trauer, weil man mit ansehen muss, wie das, was man liebt, bedroht ist und auch zerstört wird. Also die Vogelwelt, die ich in meiner Kindheit und Jugend noch kennengelernt habe, die ist fast untergegangen.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? Dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Wir laden alle zwei Wochen die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen jeweils einen ihrer Texte. Mein Name ist Andrew Müller und heute ist zu Gast Johanna Romberg. Sie war früher mal beim Stern, dann lange bei der Geo. Und schreibt jetzt unter anderem Bücher und schreibt für die Riff-Reporter. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo Johanna.
Hallo.
Wir wollen heute vor allem über deinen Text Die letzte Suche nach dem Elfenbeinspecht sprechen. Der ist schon etwas älter, 2007 in der Geo erschienen. Aber ich finde ihn nicht nur sehr schön und spannend geschrieben, sondern er ist auch immer noch aktuell, weil es da neue Entwicklungen gibt tatsächlich. Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal kannst du vielleicht erklären, das ist ja nicht irgendein Vogel, dieser Specht. Was macht den so besonders, den Elfenbeinspecht?
Also zum einen ist es ein wunderschöner Vogel. Er ist der größte Specht, den es auf der Welt gibt oder gab. Ob es ihn noch gibt, ist eine Frage, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen. Und er steht für einen weitgehend zerstörten Lebensraum, nämlich die Urwälder des amerikanischen Südens und auch teils von Mittelamerika. In diesen Wäldern standen mehrere hundertjährige Bäume, die ja also drei erwachsene Männer nicht umfassen können, weil sie so dick sind. Ein unglaublich reiches, diverses Biotop, was aber fast restlos zerstört worden ist durch die Holzindustrie vor allem. Also diese Bäume sind fast alle abgehackt worden. Aber das war nicht der einzige Grund. Dieser Specht, weil er so schön und auch sehr auffällig ist, ich rede jetzt mal von ihm in der Gegenwart, ist sehr intensiv gejagt worden. Von Trophäenjägern, aber auch zum Teil von Vogelbeobachtern, weil früher hatte man ja in der Regel kein Fernglas, sondern man hat einen Vogel gesehen und dann, wenn man ihn bestimmen wollte, hat man ihn mal eben abgeschossen und dann genau nachgeguckt. Und das ist beim Elfenbeinspecht so ausführlich geschehen, dass schon in den 1944 der letzte Vogel gesehen wurde. Offiziell.
Okay. Und warum wurde gerade dieser Vogel so gejagt, meinst du? Also der wurde ja auch irgendwie früher schon Lord Godbird beziehungsweise Herrgottsvogel genannt. Also er hat die Menschen offenbar sehr fasziniert.
Ja, einfach weil er riesig ist. Er ist auffällig gefärbt, schwarz, weiß, rot. Und er ist halt so ein Vogel, der zum Symbol für diesen ganzen Lebensraum wurde. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Spechtarten und viele sehen sehr prächtig aus, aber dieser war eben besonders.
Ja.
Und er lebte eben nur dort. Also es gibt Spechtarten, die kommen mit jüngeren Wäldern klar, mit Nadelwäldern. Aber dieser war eben speziell an diese sehr alten Wälder mit sehr dicken Bäumen gebunden, die, ja, weil er eben eine spezielle Art hat, sich zu ernähren, weil er Höhlen nur in ganz dicken Bäumen bauen kann. Und ja, damit war er so auf so eine mythische Weise verbunden mit diesem untergehenden und heute fast untergegangenen Biotop.
Ja, und dann, das hast du vorhin schon erwähnt, dass nicht ganz klar ist, ob der noch existiert, ob diese Art überhaupt noch existiert. 2021 schlug der United States Fish and Wildlife Service, also die entsprechende Behörde, die da zuständig ist, vor, die Art als ausgestorben zu betrachten. Zu dem Anlass ist dann dein Text auch nochmal online erschienen. Und es wurde aber immer wieder in den letzten Jahrzehnten und auch nach diesem Vorschlag noch weiter nach ihm gesucht und es gab Expeditionen. Er wurde auch immer wieder gesichtet. Und dieses Jahr ist dann eine Studie erschienen, wo praktisch ja die Autoren behauptet haben, dass sie jetzt doch wieder Beweise haben, dass diese Art noch existiert, dass der noch lebt. Genau, und dann hast du auch nochmal einen neuen Artikel darüber geschrieben. Und offenbar lässt dieser Vogel die Ornithologen und auch die Menschen insgesamt nicht los und es wird weiter gesucht. Was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Also wissen wir, gibt es diesen Elfenbeinspecht noch? Oder?
Ja, also die Wissenschaftler des National Aviary am Zoo Pittsburgh, die diese Studie initiiert haben, behaupten, dass sie stichhaltige Beweise für seine Existenz haben und haben die auch vorgelegt. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Beweise zu erbringen. Sie haben ein 93 Quadratkilometer großes Gebiet in Louisiana 10 Jahre lang untersucht und dort auch Tonaufnahmen gemacht, Fotos, Drohnenaufnahmen, die jedenfalls zumindest nahelegen, dass dieser Vogel dort noch vorkommt. Und ich fand sie auch so überzeugend, dass ich dann über diese Studie eine Geschichte geschrieben habe. Ich würde aber wahrscheinlich diese Geschichte heute mit etwas mehr Skepsis anreichern, denn es gab dann bald danach doch, meldeten sich eine Reihe von Ornithologen zu Wort, die sagten, Leute, das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber bei näherer Betrachtung habt ihr euch wahrscheinlich doch zu sehr von eurem Wunschbild leiten lassen. Und also konkret haben sie gesagt, das, was diese Aufnahmen zeigen, ist vermutlich dann doch nicht der Elfenbeinspecht, sondern eine andere Art, die ihm sehr ähnlich sieht, nämlich der Helmspecht. Ich muss gestehen, dass ich mich vielleicht auch in meiner ersten Begeisterung ein bisschen zu sehr habe hinreißen lassen, weil es wäre einfach zu schön, wenn es ihn noch gäbe. Aber die Chancen dafür, muss man, glaube ich, ganz hart und ehrlich sagen, stehen nicht so richtig gut. Wenn es seit mittlerweile über 70 Jahren keinen wirklich handfesten Nachweis für diesen Vogel gibt, trotz der ganzen Technik, mit der man ihm auflauert, trotz der ganzen Drohnen und Wildkameras, die installiert worden sind und trotz der wirklich sehr vielen, sehr guten Vogelbeobachter, die Wälder durchstreifen, in denen er noch vorkommen könnte. Und wenn das alles nichts gebracht hat, dann muss man sich, glaube ich, irgendwann eingestehen, er ist nicht mehr da. Nein, okay, ganz sicher ist es nicht.
Also die Suche geht weiter. Hoffnung, dass
einige Exemplare, die besonders heimlich leben, sich in diesen Gebieten vielleicht doch noch verbergen. Und ich meine, immerhin, es sind sehr große Gebiete und Tiere in Wäldern können sich gut verstecken. Und dann, also sicher, wenn der Elfenbeinspecht überlebt hat, dann haben sicherlich diejenigen Vögel überlebt, die besonders vorsichtig, besonders scheu sind und die also Menschen von jeder Art von Störung von Weitem meiden oder davor fliehen. Das sind die Argumente, an die sich die letzten Hoffnungen klammern.
Okay, vorsichtiger formulieren und ja. Das heißt, die Suche geht weiter.
Und ja, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Also diese Suche nach diesem einen Vogel ist ungeheuer aufwendig. Also diese Leute, die ihn in Louisiana gesucht haben, die haben mit Drohnen und mit zig Aufnahmegeräten und also mit sehr aufwendiger Technik haben sie wirklich insgesamt 10 Jahre lang sich da abgemüht. Und ich meine, man könnte diese Ressourcen nutzen, um andere Arten zu suchen oder andere Schutzprojekte zu unterstützen. Mhm.
Ja, verstehe.
Mittlerweile weiß ich nicht, ob das noch sinnvoll ist.
Ich zitiere mal eine Stelle aus dem Artikel. Und zwar hast du ja viele Vogelkundler getroffen bei der Expedition. Einer hieß Richard und Du saßt eines Abends beim Bier mit ihm auf einer Terrasse und schreibst: Bis vor einer Woche habe ich nicht wirklich daran geglaubt, sagt er. Aber dann habe ich ihn gesehen, vorgestern. Er flog über den Fluss in den Wald. Ich konnte das Weiß auf den Flügeln deutlich erkennen. Es gibt nicht den leisesten Zweifel. So nah segelte der Specht an ihm vorbei, dass Richard sich scheute, die Kamera zu heben. Er wollte ihn nicht erschrecken. Weshalb er leider nicht das ersehnte Bild mit zurückbrachte. Da haben wir es also wieder, dass es eine Sichtung gab, aber eben nicht den letzten Beweis. Hältst du es für möglich, dass selbst die besten Experten eher einem Phantom hinterher eifern sozusagen? Das ist also, dass dieser Specht vielleicht der Yeti der Vogelwelt ist sozusagen?
Ich halte das für möglich, ja. Also, was diesen Richard anging, das war ein wirklich richtig guter Börder. Also der konnte, also auch während der Exkursion hat er Vögel gesehen, die mir nie aufgefallen wären und den anderen auch nicht. Also man merkt es einfach, wenn man mit Leuten reden, wie viel Erfahrung die hatten. Und der hatte es wirklich drauf. Und er war auch kein Angeber. Also er hat es mir extra nur im Vertrauen gesagt und hat gesagt, ich hänge das nicht an die große Glocke. Das soll jetzt hier nicht Tagesgespräch werden. Ich will einfach nur der Wissenschaft helfen und mich nicht in den Vordergrund stellen. Also das sind zwei Argumente, die aus meiner Sicht sehr dafür sprechen, dass er ihn tatsächlich gesehen hat. Mhm. Andererseits, so ein Wunschbild ist natürlich wahnsinnig stark und kann die Wahrnehmung so sehr beeinflussen, dass man dann das sieht, was man sehen will und nicht das, was tatsächlich da ist.
Mhm, ja. Du warst ja selber bei dieser Suchaktion dabei, hast du vorhin schon erwähnt, und hast ihn selber gesehen, den Vogel. Zumindest dachtest du das vor einem Moment.
Ja, ja, es gibt halt einen, und das macht die Suche extra schwierig, es gibt einen Specht, der dem Elfenbeinspecht sehr ähnlich sieht. Das ist der Helmspecht. Der ist fast so groß. Er ist auch schwarz-weiß-rot gebustert. Allerdings ist das Schwarz und Weiß etwas anders verteilt, vor allem auf den Flügeln, als beim Elfenbeinspecht. Mhm. Und wenn man den so fliegen sieht und man hat so einen Helmspecht wie ich damals auch nur ein-, zweimal gesehen bisher und man sieht ihn 30 Sekunden lang und man sieht, dass da was Weißes ist am Flügel, dann denkt man spontan erstmal, wow, das muss er sein, das ist er. Und und dieses Gefühl, wenn man plötzlich denkt, jetzt habe ich diesen Vogel gesehen, das ist ja der Wahnsinn. Also man fühlt sich wie auserwählt, also wie bei einer, was weiß ich, wie sich ein gläubiger Katholik bei einer Marienerscheinung fühlt, ungefähr so. Mhm. Und ich hatte nun zum Glück einen erfahrenen Ornithologen bei mir und der hat dann gleich gefragt, also wie sah er denn genau aus und wo war das Weiß am Flügel? Und dann haben wir uns sehr schnell darauf geeinigt, dass es halt der andere war.
Ah, okay. Aber, und er selber hat ihn nicht gesehen?
Nee, der guckte gerade auf zur anderen Seite, da war irgendein Eichhörnchen oder so. Wir saßen in einem Boot und
okay, tja, schade.
Die Vögel müssen nicht nur da sein, sondern du musst auch zufällig in die richtige Richtung gucken.
Ja, genau, vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, wie muss man sich das genau vorstellen, wie dieser Text da entstanden ist. Du bist damals als Geo-Reporterin dann in die USA geflogen, hast dich mit diesen Leuten getroffen, bist dann in Arkansas, war das, ne? Im Wald rumgelaufen, beziehungsweise mit dem Boot in den Sümpfen rumgefahren und hast stundenlang auf Baumstämme geschaut, oder wie war das?
Es gab ja die von der Cornell University organisierten Suchaktionen. Und die liefen so ab, dass jeweils ein Team von, ich glaube, es waren 5, 6 Leute, jeweils eine Woche lang einen bestimmten Teil des Waldes untersuchte, durchstreifte, in dem dieser Specht gesichtet worden war. Mhm. Und ich habe mich einem dieser Teams angeschlossen. Das war unproblematisch, also konnte im Prinzip jeder mitmachen, der Lust hatte und das auch, also Geld gab es nicht dafür, aber man musste auch nichts dafür bezahlen. Mhm. Und dann sind wir jeden Tag aufgebrochen unter Führung eines der Ornithologen, die da ständig in diesem Quartier waren, sind eine bestimmte Strecke abgelaufen, teils auch mit dem Boot gefahren und haben Ausschau gehalten.
Wie lange ging das insgesamt?
Also ich war eine Woche da. Mhm. Manche sind 14 Tage geblieben, aber in der Regel war das so, dass also die meisten Leute nur eine Woche mitgemacht haben und dann kam das nächste Team.
Mhm. War das beschwerlich? Also gab es Moskitos, Langeweile, andere Herausforderungen?
Ehrlich gesagt, es war wie Urlaub.
Okay, schön.
Ich meine, ich konnte eine Woche lang das machen, was ich sowieso liebend gern tue. Mit am liebsten, nämlich durch die Natur laufen und Vögel beobachten.
Das ist dein Hobby, ne? Also du machst das auch so.
Ja, das ist mein Hobby, seit ich lesen und schreiben kann ungefähr. Und es war eben auch eine wirklich, also hinreißend schöne Natur. So ein Sumpfwald, der so nicht, keiner von den ganz alten, mit den ganz dicken Bäumen, aber doch relativ unberührt, mit einer reichen Vogelwelt, die jetzt auch, also selbst wenn man den Specht nicht sieht, gibt es ja genug andere Sachen zu sehen. Und auch ein bisschen wild, also halt zum Teil unzugänglich, versumpft, von Wasser durchzogen. Also das war schon sehr schön. Und wenn es da irgendwelche Mücken gab, ich erinnere sie nicht, weil der Spaß an der Sache hat das einfach überdeckt.
Schön. Ja, dann konntest du in dem Moment wirklich dein Hobby zum Beruf machen. Das ist echt toll.
Ja.
Was hast du noch für die Recherche gemacht? Also das war ja nicht das Einzige wahrscheinlich. Du musstest ja wahrscheinlich mit Experten sprechen, Fachliteratur lesen.
Die beiden Leute, die damals, also 2005, diese erste glaubhafte Sichtung berichtet haben, die haben natürlich ein Buch geschrieben. Das ist nicht das Einzige. Und ich habe also diese Bücher gelesen und alles, was es über den Elfenbeinspecht eigentlich ziemlich alles, was über den Elfenbeinspecht je geschrieben wurde.
Wow, okay. Ist das viel?
Das ist überschaubar. Also, aber zwei Bücher muss man auch mal erst gelesen kriegen und was sonst noch im Internet stand auch. Aber das war jetzt keine besondere Mühe. Das mache ich bei anderen Recherchen auch. Also es war ein Experte von Cornell bei der Suche dabei. Bei dem habe ich dann alles erfragt, was ich über die Recherche selbst, also die Vor-Ort-Recherche selbst noch wissen musste.
Diese Szene der Birder, der Vogelbeobachter, zu der du ja auch gehörst. Was sind das für Leute? Also Richard haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt und dich, aber genau, das ist ja eine weltweite Szene, glaube ich, ne, die auch.
Es ist ein breites Spektrum. Das beginnt bei Leuten, die nur, bei Sonntagsspaziergängen mal ein Fernglas mitnehmen und vielleicht so die 20, 30 Vogelarten ihrer Umgebung kennen. Und das geht bis zu Leuten, die mehrmals in der Woche mit dicken, tausende Euro teuren Spektiven, also Fernrohren losgehen und umfangreiche Listen führen, Jahreslisten, Lebenslisten, die sehr viel Geld ausgeben, um in weit entfernte, unzugängliche Biotope zu fahren und da noch irgendwelche Vögel zu sehen, die sie noch nicht gesehen haben. Also das ist sehr weit gespannt und ich sortiere mich da irgendwo in der Mitte ein. Mhm. Also ich glaube, dass ich die meisten mitteleuropäischen Vogelarten ganz gut kenne, also auch an der Stimme und an der Gestalt erkennen kann, was schon mal was ist. Aber ich bin jetzt keine, also ich würde mich vielleicht noch nicht mal Ornithologin nennen, weil ich bin keine Wissenschaftlerin.
Aber was mir auch gerade noch einfällt zu vorhin, weil du meintest, der Aufwand sei nicht so groß gewesen, das ist natürlich für jemanden wie dich auch leicht zu sagen wahrscheinlich, ne? Du kennst dich halt schon ganz gut aus. Für andere Leute, wenn die darüber schreiben würden, die müssten sich erstmal viel mehr einlesen und so weiter. Das hilft dann schon, wenn man sich auskennt, ne?
Es hilft schon. Also ich habe sozusagen in einer vertrauten Umgebung recherchiert. Aber ich glaube, das könnte, also die Bücher, die ich gelesen habe, die hätte jeder lesen können. Und es braucht, um die jetzt zu verstehen, um diese Geschichte zu verstehen, braucht es keinen ornithologischen Sachverstand. Mhm. Okay. Und Ornis oder Naturkenner überhaupt sind, finde ich, mit die zugänglichsten Leute, was Recherchieren angeht. Die erzählen gerne, sie teilen ihr Wissen gerne. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand irgendwie abweisend zugeknöpft gewesen wäre oder sein Wissen lieber für sich behalten hätte. Also eigentlich ist es für eine Recherche ein Anfängerszenario.
Okay. Ja, okay. Es geht ja in deinem Text nicht nur um diese eine Vogelart, das hast du vorhin auch schon angedeutet, sondern es gibt natürlich eine ganz wichtige zweite Ebene sozusagen. Ich zitiere nochmal eine Stelle aus dem Text. Der geheimnisvolle Vogel verkörpert mehr als jede andere Tierart die Sehnsucht des Menschen nach einer zweiten Chance, der Möglichkeit, die selbstverschuldete Verwüstung der Natur wenigstens einmal wieder rückgängig machen zu können. Es geht also um unser Verhältnis zur Natur insgesamt und ihre Bedrohung auch.
Ja, klar. Wenn man Natur liebt und beobachtet, dann lebt man eigentlich in einem ständigen Zustand der Trauer, weil man mit ansehen muss, wie das, was man liebt, bedroht ist und auch zerstört wird. Also die Vogelwelt, die ich in meiner Kindheit und Jugend noch kennengelernt habe, die ist fast untergegangen. Wenn ich so in den 70er oder 80er Jahren in die Landschaft ging, also die ganz normale Agrarlandschaft am Niederrhein, dann sangen da Dutzende von Lerchen und auf den Zaunfällen saßen die braunen Kehlchen und die Goldammern und die neuen Töter und die Kiebitze balzten auf den Wiesen und Rotschenkel und Brachvögel und es war so viel Leben in der Landschaft und das ist alles weg. Es ist das, was jetzt da ist, ist ein kläglicher Rest. Und ja, und wenn man das mit ansehen muss und je länger man das mit ansieht, umso größer werden die Verluste, dann sehnt man sich natürlich nach guten Nachrichten. Und man sehnt sich nach den Nachrichten, die Hoffnung machen, dass es mit der Zerstörung doch nicht ganz so schlimm ist. Und dass das, was man schon verloren geglaubt hat, vielleicht doch sich noch irgendwo erhalten hat. Ja, also die Geschichte, dass so ein Specht ein so unfassbares und so sehr vermisstes Tier auch wieder aufgetaucht ist, das weckt natürlich bei der gesamten Orni-Gemeinde und die umfasst ja Hunderte, Tausende, Zehntausende auf der Welt. Das weckt bei dieser ganzen Gemeinde natürlich den Wunsch. Ich möchte den nochmal sehen. Und auch den Wunsch, bitte lass das wahr sein. Bitte lass diesen Specht tatsächlich nicht ausgestorben sein. Lass die Zerstörung in diesem einen Fall nicht endgültig gewesen sein. Das erklärt sicher, weshalb es diese Expeditionen gab, weshalb es immer noch Leute gibt, die die Suche fortsetzen, weshalb auch diese Leute aus Louisiana diese wahnsinnig aufwendige Suchaktion gemacht haben.
Wenn jetzt Leute vielleicht ketzerisch fragen würden, naja, was interessiert mich das Hobby von diesen Nerds oder so oder dieser eine Vogel oder so, dann müsste man ja sicher auf das Thema Biodiversität, Naturschutz kommen. Und es ist zwar weniger präsent als der Klimaschutz vielleicht in der größeren Öffentlichkeit, aber gilt ja als mindestens genauso überlebenswichtig auch für den Menschen. Ein Beispiel, das oft genannt wird, ist Bestäubung durch Insekten für die Welternährung. Und ja, aber auch der Elfenbeinspecht, auch wenn es sozusagen nur eine Vogelart ist, spielt ja eine Rolle in den Ökosystemen und so weiter und ist ein Beispiel für etwas, das fehlen würde, wenn's weg ist. Ne?
Was ganz oft missverstanden wird und was auch in den meisten Medienberichten falsch dargestellt wird, ist, es geht nie um das eine Tier. Nie. Also jedes Tier ist Teil einer Lebensgemeinschaft. Und wenn man dieses eine Tier retten will, muss man diese ganze Gemeinschaft retten, den gesamten Lebensraum. Und insofern galt die Suche nach diesem Specht nie nur dem Specht, sondern es stand dahinter immer auch der Wunsch, diesen Lebensraum, diese wunderbaren Wälder, also die Reste, die es davon noch gab, gibt, erhalten zu können und sie möglicherweise auch wieder wachsen zu lassen. Und das finde ich ein legitimes Anliegen. Also selbst wenn einem Natur komplett gleichgültig ist, diese Wälder sind auch für den Klimaschutz unentbehrlich. Also wenn wir solche Wälder nicht schützen und auch wieder wachsen lassen, dann können wir das mit dem Klimaschutz gleich aufgeben. Also dann nützen alle Elektroautos und alle Windräder und alles, das nützt nichts, wenn wir die Natur nicht konsequenter schützen. Und das ist auch, wo ich jetzt gerade mal in Fahrt bin. Das ist ein Aspekt des Klimaschutzes, der immer noch komplett übersehen, also nicht komplett, aber er wird immer noch übersehen. Ich meine, wie lange hat es, wie viele Jahre hat es gedauert, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass der Schutz von Mooren wirklich essentiell ist? Also, dass Moore, dass das Biotop ist, das am meisten, mit Abstand am meisten CO2 speichert. Mehr noch als Urwälder. Ja, Mangroven ist ungefähr auf der gleichen Ebene. Aber das hat so viele Jahre gedauert, bis das auch in der Politik angekommen war. Und deswegen, also da kann man, wenn man über Naturschutz schreibt, nicht oft genug darauf hinweisen, dass es nie um eine Art geht und nie um irgendwie ein paar hübsche Blümchen und Bäumchen, sondern es geht wirklich um das Netz des Lebens, dessen Teil wir sind. Und deswegen, ja.
Dabei ist wahrscheinlich dann die Rolle solcher charismatischen Arten, wie eben diesen Elfenbeinspecht, auch ambivalent, oder? Einerseits ist es irgendwie ein gutes Beispiel, andererseits reicht es nicht, um für den Naturschutzgedanken insgesamt auf einzelne Arten zu schauen, oder?
Das gilt jetzt nicht so sehr für den Specht, aber das gilt für manche anderen Artenrettungsaktionen. Also zum Beispiel werden manchmal für den Straßenbau oder für irgendwelche anderen Projekte müssen Zauneidechsen umgesiedelt werden. Das ist eine dieser Arten, die auf der rote Liste Abteilung 1 steht, vom Aussterben bedroht. Und dann werden dann mit sehr viel Aufwand und Geld irgendwie ein Dutzend Zauneidechsen umgesiedelt von der Stelle, wo die Straße gebaut werden soll, irgendwo anders hin. Und da denkt man, es ist erledigt, aber das bringt in der Regel nichts, weil es kommt eben darauf an, denen auch den Lebensraum zu bieten, den sie brauchen. Und das passiert dann meistens nicht, ne? Und dann landen die auf irgendeiner Wiese oder irgendeiner Brachfläche und die wächst dann aber schnell zu und davon haben die Zauneidechsen nichts, weil die brauchen halt offene Flächen, die eben auch offen gehalten werden. Und dann dauert es irgendwie ein, zwei Jahre und dann sind die Zauneidechsen, die mit sehr viel Aufwand gerettet worden waren, sind dahin. Ne? Und das ist also dieser Naturschutz, der sich extrem auf eine Art fokussiert und auf deren Rettung, aber eben nicht die Lebensgemeinschaft und das große Ganze im Auge hat. Da ist dann zusätzlich noch das Problem, dass es gibt ja bei uns die Regelung, dass wenn du irgendwo was hinbaust, also sei es eine Straße oder ein Gewerbegebiet oder ein Windrad oder was auch immer, dass du dann einen Ausgleich dafür schaffst. Also an anderer Stelle einen Lebensraum schaffst, der diesen ersetzt. Aber das ist gut, dass es diese Regelung gibt, aber sie funktioniert natürlich hinten und vorne nicht, weil beispielsweise einen alten Wald kannst du nicht einfach ersetzen, wenn du irgendwo einen neuen anpflanzt. Der ist dann weg. Ne? Und so ein gewachsenes Biotop mit einer Lebensgemeinschaft von Dutzenden, Hunderten Arten, die kannst du nicht einfach von hier nach da versetzen und kannst ja auch nicht irgendwie mit dem Fingerschnitten neu schaffen oder wenn du irgendwie eine Wiese als Brache umwidmest. Das geht einfach nicht.
Beim Thema Naturschutz, auch Klima und so weiter, gibt es ja leider sehr viele schlechte Nachrichten. Und es ist auch beim darüber Schreiben immer wieder so eine Frage, wie man damit umgeht. Also dass es einerseits akkurat wiedergegeben wird, das Bild, andererseits nicht zu pessimistisch ist vielleicht. Und du hast 2021 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Der braune Bär fliegt erst nach Mitternacht« und hast in diesem Buch vor allem die heimische Natur in den Fokus genommen und Geschichten erzählt über Menschen, die versuchen zu machen gegen die Zerstörung und so ein bisschen positiveren Zugang sozusagen gewählt. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Die Idee zu diesem Buch entstand in einer Phase, wo Depression ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist schon so, die schlechten Nachrichten in Sachen Natur, die ziehen mich schon runter. Also nicht nur mich, sondern viele. Und ich habe dann überlegt, also was hat es eigentlich noch einen Zweck, über Natur überhaupt zu schreiben, wenn eh alles den Bach runtergeht? Und dann habe ich mir auch ganz konkret überlegt, also was hilft jetzt gegen meine persönliche Depression? Und ich habe festgestellt oder mich daran erinnert, Ich schöpfe eigentlich immer dann wieder Hoffnung, wenn ich Menschen begegne, die nicht aufgegeben haben, die sich einfach um das Stück Natur vor ihrer Haustür kümmern, das schützenswert ist und das man auch schützen kann, die das tun, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun können. Und in der Regel sind das Menschen, also eigentlich, ich fasse immer, sind das Menschen, die nicht die ganze Welt retten wollen, geht ja auch gar nicht, sondern die sich um einen Ausschnitt aus Natur kümmern. Also sei es um eine bestimmte Artengruppe, wie die Eulen, um die es in dem Buch geht, um ein bestimmtes Biotop, wie beispielsweise ein Bach in Südniedersachsen, in dem eine extrem seltene Muschelart lebt, also die Flussperlmuschel, die ist in Deutschland wildlebend und sich selbst reproduzierend nur noch in diesem einen Bach geht. Und die deswegen auch deswegen überlebt, weil ein Mann sich darum sein halbes Leben gekümmert hat und dafür gekämpft hat, dass dieser Bach erhalten bleibt und diese Muschel überleben kann. Mhm. Und also wenn ich solchen Leuten begegne, dann, ja, also Euphorie ist jetzt auch wieder ein starkes Wort, aber dann denke ich immer, okay, also solange es euch gibt und solange es solche Erfolgsgeschichten gibt, sollten wir nicht ganz aufgeben. Und das auch deswegen nicht, weil, also natürlich zerstören wir jede Menge Natur, aber Natur an sich ist unzerstörbar. Und selbst wenn wir sie so runterwirtschaften, dass am Ende auch unsere eigene Spezies nicht überleben kann, wird sie wieder auferstehen. Also ich habe vor ein paar Tagen einen alten Kollegen von mir getroffen, Uwe George. Das war der Expeditionsleiter bei GEO. Ein ganz großartiger Mann und unfassbarer Naturkenner. Und er sagte mir, also wir sprachen auch genau über dieses Thema, über die Trauer, über das Verlorene und die Frage, ob man noch Hoffnung haben kann. Und er sagte dann ganz cool, also in 4 bis 5 Millionen Jahren werden wir eine wunderbare, artenreiche Natur auf der Erde haben, wenn die Menschen endlich ausgestorben sind.
Oh ja, das ist auch ein bisschen zynisch.
Ich möchte nicht, dass wir ausstehen. Ich habe Kinder und so. Aber es ist tatsächlich so, dass das einen Hauch von dem Leidensdruck nimmt. Natur ist im Prinzip unzerstörbar. Und auch das ist etwas, was mir immer wieder Hoffnung macht. Naturschutz ist ja im Grunde so einfach. Ne? Also du kannst, wenn du ein Stück Wald einfach in Ruhe lässt, also da nicht mit der Säge reingehst und es nicht eine Straße durchbaust, dann es einfach sich selbst überlässt, dann restauriert sich das, also dann regeneriert sich das auf wunderbare Weise von ganz allein. Man muss gar nichts machen. Und diese Selbstheilungskraft und Widerstandskraft der Natur wird, glaube ich, manchmal unterschätzt. Also wir stellen häufig, so in den Medien wird Natur immer als ganz, etwas ganz Fragiles und in die Ecke gedrängtes und Zartes dargestellt, was sie auch ist, natürlich ja. Aber sie ist eben auch das andere. Sie ist vital und robust und auch feindselig zum Teil. Und anpassungsfähig, auch pragmatisch. Pragmatisch ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also wenn man beispielsweise so eine größere Wiese, es muss schon eine große sein, aber eine Wiese unter Wasser setzt und dafür sorgt, dass da keine Füchse drauf kommen und Waschbären, dann landen da nach ein paar Wochen die ersten Kiebitze und legen ihre Eier. Und ob das vorher ein Kartoffelacker war oder irgendwas anderes, ist denen völlig wurscht. Wenn die irgendeinen halbwegs geeigneten Lebensraum sehen, zack, drauf. Und vermehren sich dann auch wieder. Also es gibt konkrete Beispiele dafür, auch in Niedersachsen, wie sowas funktioniert. Man braucht dafür natürlich Fläche, man braucht Leute, die das managen, aber das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das im Prinzip macht die Natur das mit etwas Unterstützung selber. Und das zu sehen, und um auf deine Frage zurückzukommen, das macht mir Hoffnung, dass noch nicht alles zu spät ist. Also es geht immer noch und es ist noch so viel, was sich retten lässt, was sich erhalten lässt. Und deswegen, also aufgeben gilt nicht.
Gibt es noch andere Besonderheiten bei diesen Natur- und auch Wissenschaftsthemen als Journalist sozusagen, wie man da so rangeht im Vergleich zu anderen Themen? Was?
Also ich kann sagen, wie ich es mache. Ganz zugespitzt gesagt, ich schreibe eigentlich nie über Natur, nur Natur, sondern eigentlich immer über die Beziehung zwischen Menschen und Natur. Also natürlich, also ich kann beispielsweise einen Wald so beschreiben, dass man ihn sich halbwegs gut vorstellen kann. Und dazu nützt es, wenn man die Arten kennt, die da drin vorkommen, so zumindest ansatzweise. Das ist sicherlich wichtig, um über Natur schreiben zu können. Aber meine Erfahrung ist, dass man am besten einen Zugang dazu bekommt, zu dem jeweiligen Thema und auch am besten darüber erzählen kann, wenn man über die Menschen schreibt, die eine Beziehung zu diesem bestimmten Stück Natur haben oder zu dieser bestimmten Art. Ich glaube, dass das auch für Leser anschlussfähiger ist. Und auch da rede ich wieder über mich. Also reine Naturbeschreibungen, so schön und lyrisch sie sind, langweilen mich oft ein bisschen, gestehe ich selber. Deshalb habe ich auch selber keine Lust habe, die zu schreiben. Aber so Geschichten darüber, wie Menschen Natur ja gestalten, vielleicht nicht unbedingt, aber sich um Natur kümmern, sie entdecken, sie anderen zeigen, sie vor Zerstörung retten. Das sind die Geschichten, die mich faszinieren und die, glaube ich, wo dann vielleicht im besten Fall auch so der Funke überspringt bei den Lesern.
Hoffen wir das Beste. Und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und mach's gut. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, findet in den Shownotes wie immer den Link zur Reportage, die wir heute besprochen haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und seid nächstes Mal wieder dabei, wenn wir fragen, wie haben Sie das gemacht? Bis dann, macht's gut.